Potenzial Technologie.
Nach seiner Tätigkeit als Abteilungsleiter Financial Engineering bei der Zürcher Kantonalbank entschied sich Bernhard Mäder, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Er co-gründete Flatfox, die führende digitale Immobilienvermittlungsplattform in der Schweiz, und leitete das Unternehmen als CEO und CTO. Vor 2 Jahren rief Bernhard mit JobMaps ein weiteres Unternehmen ins Leben, das den HR- und Rekrutierungsprozess für Wachstums- und kleinere Unternehmen erleichtert. Mit seinem ausgeprägten Technologieverständnis und seiner Begeisterung für Innovationen hat er sich zum Ziel gesetzt, den HR-Markt mit JobMax grundlegend zu verändern. Herzlichen Dank, Bernhard Mäder, dass du teilnimmst am Swiss Capricorn Podcast. Freut mich, dass du da bist.
Es ist mega cool, dass ich da bin.
Bernhard, ich starte mal gerne den Podcast mit der Frage, wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Oh, absolut. Es ist allerdings schon sehr lange her. Mitte 80er Jahre. Der kleine Bernhard kommt in die 4. Klasse, Primarschule. Und der Lehrer, der hat einen VC20 Commodore-Computer im Klassenzimmer gehabt mit so einem schönen alten Röhrenbildschirm. Später ist ein C64 dazugekommen. Und für mich sind das absolut faszinierende Geräte gewesen. Wir haben ganz viel Basic drauf programmiert, mit Bits und Bytes und umgeschaufelt, Peak und Poke, die sich erinnern mögen. Und ab und zu auch mal so ein Spiel gespielt, wobei eigentlich ist der Fokus nicht so auf dem gewesen. Und seither hat mich das Thema immer mega interessiert. Irgendwann haben meine Eltern angegeben und mir auch einen PC geschenkt. Bin ich eher auf der PC-Ebene gewesen, habe dann aber auch das Studium entsprechend ausgesucht, um ganz viel mehr eigentlich auf dieser Ebene zu machen. Und Software macht mein ganzes Leben seither.
Spannend. Bernhard, du hast ja Flatfox gegründet oder co-mitgegründet, die führende digitale Immobilienvermittlungsplattform hier in der Schweiz. Was waren denn die Herausforderungen gerade am Anfang, als du das Unternehmen mitgegründet hast? Kannst du darüber mal ein bisschen berichten?
Also, das Startup fängt immer an mit Chaos. Chaos ist nicht schlecht, Chaos generiert Sachen. Wir haben so wie eine weiße Leinwand und man schmeißt Sachen drauf und hofft, dass es am Schluss ein Bild gibt. Man weiß nicht so recht, was man will, man weiß nicht so recht, wo der Markt ist. Und darum probiert man aus und schaut, was kleben bleibt. Und Flatfox, ich weiß nicht, das haben die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr auf dem Radar. Hat völlig anders angefangen, wie es heute ist. Klar, es hat mit Immobilien zu tun gehabt, aber wir haben effektiv Mietwohnungen versteigert. sagen alle, das dürfen wir doch nicht. Und richtig, das dürfen wir auch nicht. Wir haben eigentlich nur das operationalisiert, was in Zürich effektiv schon passiert ist. Da haben die Leute ihre Sofas verkauft, dem Nachmieter. Wir haben gesagt, du kannst die Wohnung jetzt haben, lieber Nachmieter, aber das Sofa da, ich habe es zwar in die IKEA gekauft, für dich 3'000 Franken. Und wir haben gedacht, das können wir doch ein Produkt rausbauen. Und dann haben wir so eine Plattform rundherum gebaut, wo wirklich das Schlüsselgeld eigentlich vom Vormieter zum Nachmieter hat können verauktioniert werden. Und das war unsere Idee, die wir gestartet haben. Das hat ein bisschen funktioniert, aber eigentlich nicht. Und dann so nach 2-3 Jahren haben wir müssen den Pivot machen und haben völlig etwas anderes gemacht, was um die Digitalisierung vom Vermietungsprozess gegangen ist. Und ja, da führst du unglaublich viele Diskussionen. Wir haben in dem Moment auch schon Shareholders gehabt, Investoren. Du hast Mitarbeiter, die du musst überzeugen, dass jetzt die neue Idee besser ist. Du musst aber auch zuerst bei dir selber herausfinden, dass es wirklich so ist, weil du hast die Idee geliebt und die kannst du nicht einfach so gehen lassen. Und im Nachhinein, wenn es geklappt hat, ist es immer ein riesen Spass gewesen und die beste Zeit von deinem Leben. Aber wenn du so drin hockst, das ist schon streng. Das ist streng, du weißt nicht, ob du das Richtige machst, du weißt nicht, ob du erfolgreich bist. Und du hast gleich noch Spass bei dem, was du machst, aber Unsicherheit ist gross.
Also diese Unsicherheit, damit lernen umzugehen, das ist hast du oft gespürt dann in deiner Anfangszeit?
Ja, also das spürst du eigentlich nicht. Du bist jugendlichen Übermut, kommt dann zum Tragen. Aber du hast natürlich Diskussionen im Founder-Team auch, ist das wirklich das Richtige, was man macht? Führt das wo an? Das ist einfach streng, schlicht und einfach. Mhm. Es ist auch, oder? Wenn du es vergleichst mit, was ich vorher gemacht habe in der Bank, es ist dir auch nie egal. Oder das ist das Coole an Startups. In der Bank kannst du einen Manager-Job machen und ich möchte denen nicht zu nahe treten, weil auch dort gibt es super Typen und ich habe viele gute Leute kennengelernt auf der ZKB. Aber es geht dir einfach nicht gleich. Entschuldigung. Mhm. ein Startup ist einfach, es ist dein Baby, du kämpfst dafür und es ist immer intensiv, fürs Gute und fürs Schlechte.
Und dann habe ich richtig verstanden, in der Anfangszeit hat sich das Geschäftsmodell auch verändert. Das heißt also, du musst dann auch die Idee, die du hattest, in die du dich vielleicht auch verliebt hast, musst du auch ein Stück weit abgeben. Kannst du das nochmal beschreiben, vielleicht diesen Prozess?
Genau, also wir haben die Auktionsidee gehabt, die ist lustigerweise voll durch die Medien durchgegangen, also nicht erstaunlicherweise, die ist eigentlich durch die Medien, 20 Minuten aufgepickt, der NZZ hat es aufgepickt, alle Leute haben die Hände in die Luft gerührt und gesagt, Jesus Gott, was machen die? Die Mieten sind eh schon zu teuer. Man muss sich das vorstellen, das war vor irgendwie 15 Jahren gewesen, oder noch nicht ganz, und die Mieten sind heute noch viel höher, egal. Und dann kommen die ersten Business-Kunden und sagen, schau, das Tool, das wir haben, ist super, aber mit einer Auktion können wir nichts anfangen. Und dann stehst du vor der Entscheidung, machen wir B2B, Software as a Service, oder tun wir da die Auktion weitertreiben, was auch lustig ist, beides ist lustig, beides macht Spass. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, wir haben lieber Digitalisierungsthemen auf dem ganzen Markt, als irgendwie nur den kleinen Schnitz von, eigentlich ist das Zürich und Genf, und kannst du machen mit dem Auktionsthema. Und darum haben wir uns dort entschieden.
Bernhard, du hast ja auch gesagt, Chaos-Management, das finde ich noch ein interessantes Schlagwort, gerade in so einer Wachstumsphase, in so einer Startup-Phase. Was muss man mitbringen, um dieses Chaos zu managen? Weil, wie du sagst, ich gehe mal davon, wenn du bei UBS, ZKB arbeitest oder beim Konzern, gibt es mehr Strukturen. Das heißt, kannst du das auch nochmal beschreiben?
Ja, also es ist noch schwierig, wenn du nicht drin bist. Und wer das schon mal gemacht hat, und das habe ich gespürt, als ich nach etwa 10 Jahren auf der Bank rausgekommen bin und ein Startup gemacht habe mit 3 Kollegen, die auch auf der Bank waren, du musst dich adjustieren. Du kommst raus und denkst, wie du ein Produktmanagement-Meeting auf der Bank gemacht hast, können wir das auch als Startup machen. Und du bist froh, weil es hat nicht so viele Stakeholders und so. Das ist nicht so, wie es funktioniert. Du diskutierst anders, du musst wirklich Mut zur Lücke. Aber das musst du spüren. Und das ist nicht etwas, was du als Rezept irgendwo kannst, glaube ich, mitnehmen. Das, und ich sage jetzt auch, das passiert automatisch.
Okay, also fortlaufendes Adjustieren, ja. Mut zur Lücke und Opportunitäten sehen und die dann auch nutzen.
Ja, ja. Und du hast in einem Startup, du hast so viel weniger Ballast wie auf der Bank. Und das ist auch der einzige Grund, warum so Startups überhaupt funktionieren. Das ist auch der Grund, warum Banken sehr ein gutes Businessmodell haben, weil dort, wo sie sind, müssen sie die Sachen auch haben, oder? Und das ist einfach so, wie es ist. Und das musst du halt dann irgendwie davon wegkommen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch bis jetzt bei niemandem nicht gesehen, dass es funktioniert. Wenn du in ein Startup reinkommst, auch wenn du 10 Jahre, 20 Jahre grosse Firma gemacht hast, wenn du Lust hast am Thema, wenn du ein bisschen Freude hast, dann kommt es schon, oder? Du, ich meine, jeder Mensch findet seine eigene Freiheit gut und wenn er sie spürt, dann geht man hin und macht mehr davon, oder?
Also diese Lust und Freude hat man dann schon, wenn man so eine Begeisterung auch für seine Idee hat, ja. Und das dann...
Also vor allem, wenn es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, ist gar
nicht. Ja, absolut. Was sind denn noch die Herausforderungen bei der Skalierung, gerade so in der Anfangsphase beim Unternehmen, wenn das jetzt so am Wachsen ist und es funktioniert jetzt auch? Was kannst du darüber noch erzählen?
Vielleicht war es nicht besonders schwierig zum Skalieren, weil wir sind auch nicht richtig gross gewesen. Am Schluss waren es etwa 15, 20 Leute gewesen. Also das ist nicht irgendwie wahnsinnig viel. Du hast wahrscheinlich die grossen Themen auf der Personenführung hast noch nicht. Oder? Du hast, wenn du 40, 50, 60 Leute bist, musst du Middle-Level-Management und so machen. Das heißt, das war eigentlich noch relativ easy gewesen. Unser grosses Ding ist eigentlich Problem oder Herausforderung war im Sales. Weil wir sind zu einem Zeitpunkt in die Immobilienbranche reingekommen, wo ohne Spass jetzt wirklich noch ganz viel Papier im Prozess drin war. Aktenschränke, Hängeregister, Fax. Wir sind dort reingekommen und haben denen gesagt, ihr müsst digitalisieren, wir hätten das Produkt für euch. Wir haben denen eigentlich müssen erklären, was das überhaupt ist, digitalisieren, wieso das überhaupt hilfreich ist. Und wir sind in einer Branche von diesen Immobilienverwaltungen gewesen, wo Sachbearbeiter sind. Und Sachbearbeiter sind inhärent, die haben einfach, also die sind gut, aber die haben keine Zeit, oder? Und das ist eigentlich, wir haben wieder Markt müssen machen dort. Heute mit Jobmap sind wir noch mit anders, der Markt ist gemacht, es gibt 1000 Anbieter, das ist ein anderes Spiel.
Gibt es sonst noch Herausforderungen, wenn du von 0 auf 15 Mitarbeiter wächst, auch zum Beispiel richtige Mitarbeiter zu finden? Was hast du da einen Prozess gehabt, wenn du jetzt Mitarbeiter gesucht hast?
Ja, mini Prozess. Wenn ich mir vorstelle, wie es auf der Bank war, wir haben fast keinen Prozess gehabt. Also wir haben eine Regel, habe ich gehabt, ich habe einfach gesagt, der neue Mensch muss mit 6 Leuten mindestens geredet haben. Das ist alles. Am Schluss, wenn du rekrutierst im Startup, geht es vor allem um Sympathie. Sind wir ehrlich? Du willst mit diesen Leuten zusammenarbeiten in einer doch eher angespannten Situation, unter eher angespannten Bedingungen. Und Skills, ja, die passen oder nicht, aber die machen es nicht. Am Schluss musst du wählen, mit dem Mensch, der neu zu dir kommt, auch nachher ein Bier trinken. Sympathie ist einfach ein bisschen das Wichtigste, der Teamfit und so weiter und so fort. Als Startup ist es auch viel einfacher, um Leute anzuziehen. Das muss man auch sagen.
Wieso ist das so?
Das weiß ich auch nicht. Aber es gibt viele Leute, also vor allem die Jungen, die finden das einfach cool. Und wenn man sich das überlegt, das ist auch richtig, oder? Weil wenn du als junger Mensch in ein Startup reinkommst, der Handlungsrahmen, den ich dir gebe als CEO, ist eh viel grösser. Ich kann dir nicht mal sagen, was deine Jobdescription ist am Tag 1, wo du... Also ich habe schon etwas, aber stimmt. Einen Monat später vielleicht dann wieder nicht mehr. Und wenn du zu mir kommst und sagst, hey, ich finde, ich sollte im Fall noch das machen und ich finde es eine gute Idee, dann machst du von dort an dann das. Also es ist wirklich die Entwicklungsmöglichkeiten auf der inhaltlichen Ebene ist natürlich grossartig. Jetzt, wenn du junge Menschen anschaust, so frisch ab Studium oder frisch ab Ausbildung, das ist genau das, was die suchen. Oder? Später im Leben kommt dann vielleicht irgendwann so, hey, ich will mal Teamleiter werden, Führung, blablabla. Da kannst du als Startup natürlich dann nicht mehr gross mithalten, aber die ersten paar Jahre von meinem Berufsleben kannst du sehr, sehr gut begleiten. Und wir haben viele Leute auch aus dem Praktikum heraus begleitet. Also wir haben irgendwie ein Trainee, nicht mal Trainee, einfach das Praktikum, 6 Monate bei uns gemacht. Das war super billig für uns. Es war ein bisschen mühsam, weil du alle einschaffen musst, aber dafür hast du nachher eigentlich sehr gut gesehen, wenn du willst haben, wenn nicht.
Das heißt also, in einem Startup oder kleineren Unternehmen hast du die Möglichkeit als Mitarbeiter, dich mehr zu entfalten, mehr Verantwortung zu bekommen und gerade vielleicht für Jüngere ist das unglaublich spannend, dann auch so viele Dinge machen zu können.
Ja, und das ist gleichzeitig auch eine Pflicht, weil du musst dich auch selber darum kümmern. Es dreht dir ja niemand an. Ich glaube, es selektioniert wirklich selbstständige Leute mit Drive, die du eigentlich willst. Die auch gerne ein bisschen reflektieren. Das ist nicht dein 9-to-5. Das kannst du nicht machen, glaube ich, jetzt im Startup, das kommt nicht gut. Und die wissen auch, dass sie das wollen, oder? Das ist noch faszinierend, wenn du als Startup eine Stelle ausschreibst und der Kunde rein und sagt, ich will bei dir arbeiten. Und, ja, ich weiss, der Lohn ist weniger und wir arbeiten viel und trotzdem, ich will bei dir arbeiten. Das ist noch faszinierend.
Aber da hast du genug Interesse auch gefunden von Leuten. Ja, ja. Also dieser Wille zur Eigenverantwortung und dieser Drive, der ist auch vorhanden bei den Leuten.
Absolut. Mhm. Und was auch cool ist, ist, wenn du Internet machst, ist, irgendwann fangen die Leute dein Produkt an zu brauchen. Jetzt beim Wohnungsmarkt haben wir, glaube ich, etwa 2 Mitarbeiter sind zu uns gekommen und gesagt, ich habe die Wohnung über euch gefunden. Das ist eigentlich noch geil. Ja. Kann ich bei euch arbeiten?
Ja. Wow. Also wenn der Mitarbeiter schon das eigene Produkt selber benutzt hat. Ja, toll.
Ja,
wow.
Das ist ein cooler Onboarding.
Technologie verändert sich ja rasend schnell, Bernhard. Worauf sollten denn Kandidaten oder Mitarbeiter achten, um auch fit zu bleiben für den Arbeitsmarkt? Was ist denn so deine Perspektive?
Hey, ich bin nicht der Richtige, um das zu fragen, weil ich meistens auch, was ich gesagt habe, ich schaue eigentlich das Funkeln in den Augen an. Wenn du das Funkeln in den Augen hast bei mir und willst, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Jetzt weiss ich aber auch, das ist nicht der Jobmarkt. Oder der Jobmarkt, meiner Meinung nach, und darum haben wir Jobmaps gegründet, ist sehr rigid geworden. Sehr böxli. Und hat vielleicht mit der Professionalisierung vom HR zu tun. Man hat systematisiert auch. und man denkt einfach in Checkboxes und Skills, die man muss erfüllen und alles. Und das sind die grossen Firmen vielleicht, ja. Ich weiss, da weiss ich die Antwort darauf nicht. Also, was wir jetzt bauen mit Jobmaps, ist eigentlich, dass wir ein bisschen weggehen von dem und versuchen eigentlich, also, jetzt hole ich nochmal auf, sorry. Wenn du heute an eine HR-Messe gehst, ist gerade die letzte eine gewesen, dann hörst du eigentlich 2 Arten von Anforderungen, die Kunden haben, die dort sind. Oder die einen wollen mehr Marketing, mehr pushen, damit noch mehr Bewerbungen reinkommen. Die andere Gruppe will AI brauchen, um von den vielen Bewerbungen, die sie haben, alle aussiebeln, dass nur noch 3 anschauen müssen. Und ich finde das extrem zynisch. So, ich finde, HR sollte nicht so funktionieren. Klar brauchen wir einen Filterprozess irgendwie, aber am Schluss finde ich, wenn du dir als Bewerber Mühe gibst, um ein Coverletter zu schreiben, also vor AI, aber auch mit AI, ist schwierig. Du schreibst ein Coverletter, du nimmst deine Unterlagen, du hast alles schön bündeln, du hast in diesen Formular, das du auf der Webseite namens musst ausfüllen, alles aufladen, 10 Uploads und dann schreibst du noch etwas und dann drückst du Send. Und dann bist du rausgefiltert von der AI, oder? Das ist irgendwie nicht symmetrisch. Und wir haben so die Überzeugung, dass man dort wieder ein bisschen mehr muss auf die zwischenmenschliche Ebene kommen. Jetzt weiss ich aber auch, um wieder zurückzukommen auf die Frage, dort sind wir nicht. Ich glaube, ich kann niemandem da wirklich eine Empfehlung geben. Ich habe so das Gefühl, wenn du deinen Job gerne machst, dann wirst du auch weiterhin den können machen. Weil du wirst irgendwie gut sein in dem. Wenn du deinen Job nicht gerne machst, dann würde ich mir überlegen, was es denn wäre, was du gerne machst. Das ist das Einzige.
Was sind deine Meinung nach zu dem Thema Fachkräftemangel? Haben wir wirklich einen Fachkräftemangel oder ist das hausgemacht?
Ich glaube, wir haben keinen, nein. Also, wenn wir jetzt in die Argumentation hineingehen, ich kenne den Pflegebereich nicht gut. Was ich aber kenne, ist der Informatikbereich. Und wir haben ja immer von diesen beiden Bereichen eigentlich gross geredet, wenn wir den Fachkräftemangel haben. Was ich festgestellt habe, ist, dass die Löhne in den letzten 15 Jahren nicht hoch sind bei den IT-Healer. Klar, wir haben Google, wir haben Facebook und so in Zürich. Die zahlen besser, viel besser. Mhm. Aber im Wesentlichen, wenn ich heute einen IT-Ingenieur anstelle, dann verdient der fast genau das Gleiche wie noch vor 15 Jahren. Und wenn ich jetzt einen Fachkräftemangel hätte, dann würde ich sagen, müssen die Löhne hoch. Das ist meine einfache Ding. Darum, ich weiss nicht genau, wo das herkommt. Im Pflegebereich sieht es sicher anders aus. Aber bei der IT sehe ich es irgendwie nicht so. Mhm. Was natürlich irgendwie nicht wegschlägt, dass es schwierig ist, um Leute zu rekrutieren, wenn du irgendwo in der Agglomeration raus bist und nicht gut kannst zahlen, oder? Das ist schon klar, dann hast du ein kleines Problem.
Mhm. Bernhard, was können denn Unternehmen tun, um attraktiv für Mitarbeiter zu bleiben? Oder wie kann man gute Mitarbeiter halten? Was ist denn so deine Erfahrung?
Ja, also, was wir machen, und das gilt sicher nicht für jede Firma. Ich bin ein grosser Fan von grossen Handlungsspielraum von Mitarbeitern. Wir sind allerdings auch im kognitiven Bereich. Die Leute müssen intelligent sein, sonst nehmen wir sie nicht. Und die müssen wollen arbeiten. Und wenn du die lässt, dann sind sie meistens dann sind die happy. Du darfst ihnen nicht im Weg stehen, den Guten. Und denen, die nicht so gut sind, musst du halt ein bisschen noch helfen. So, aber so viel wie nötig, nicht mehr. Und dann hast du happy Mitarbeiter. Wir haben bei Flatfox fast keine Fluktuation gehabt. Das ist einfach, wenn du dort reinkommst und du kannst zum CEO anlaufen und sagen, ich hätte da eine Idee. Das ist wahnsinnig motivierend. Du übernimmst Verantwortung und die Leute haben keine Aktienbeteiligung gehabt. Die sind einfach da gewesen und die haben für ihr Baby geschafft, oder?
Also den Mitarbeitern Freiheit, Spielraum lassen, um sich zu entfalten.
Absolut. Mhm.
KI verändert ja aktuell die Welt. Deiner Meinung nach, welche Jobs werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Ja, wenn man das nur wüsste. Mein Gefühl im Moment ist folgendes. Ich finde, wenn ich heute mit ChatGPT arbeite oder mit anderen Modellen, spielt auch keine Rolle. Gemini fühlt sich gleich an. Das ist so von der Intelligenz und der Aufmerksamkeitsspanne ist das so ein 7-Jähriger. Und ich kann das beurteilen, weil ich ein 7-jähriges Kind habe. 7-jährig, aber mit der Erfahrung von einem, der seit 300 Jahren alle Jobs auf der Welt gemacht hat. Und das ist so ein ganz lustiges Amalgam von Nützlichkeit, die das Ding generiert. Man kann es brauchen, aber man sagt dem AI, aber es ist noch nicht besonders intelligent. Jetzt, was bedeutet das für Jobs? Das, was ich bis jetzt gesehen habe, was ich auch spüre bei mir selber, ist, es macht dich produktiver. Es macht dich wirklich produktiver. Würde ich irgendwann in näher Zukunft dem AI-Modell Entscheidungen überlassen? Noch nicht sicher. Wenn du jetzt irgendwo Stand heute mit AI etwas kannst wegautomatisieren, dann würde ich sagen, ist der Job am Anfang schon ein bisschen komisch seicht gewesen, oder? Vielleicht geht es dort ein bisschen hin, aber was ich vor allem glaube, ist, es macht dich einfach effektiver, effizienter. Wenn du ein Anwalt bist, und Zeugs kannst du gegenlesen lassen oder brauchst nicht mehr so viele Templates für alles, kannst du mit Chat arbeiten. Oder wenn du ein Software-Developer bist, was ich jetzt oft mache, oder du liest viel weniger Dokumentationen, der Chat hilft dir, aber du musst immer noch vieles musst selber machen. Oder? Es gibt jenseits andere Sachen, wo das durchaus super gut ist. Oder Risk Management, wenn du musst Reports lesen und interpretieren, oder? Das ist Wahnsinn. Also die ganz einfache Aufgabe von Sachen lesen und abdampfen, das kann der Chat gut.
Also Produktivitätssteigerung, Effizienzsteigerung, aber wichtige strategische Entscheidung würdest du jetzt noch nicht ChatGPT fragen.
Strategisch erst recht nicht, nein, aber auch schon Mid-Level. Ich sehe das nicht gut. Und ich berufe mich da auf so einen Prozess, wie ich in der ZKB gesehen habe. Oder? Du schaust auf das Ding drauf aus und denkst, Jesus Gott, hat so viele Levels von Führungspersonen drüber. Aber nachher, wenn du verrührst die Hände, oder? Aber nachher gehst du ein und schaffst dort mal. Und dann findest du raus, das hat schon seinen Sinn. Ich meine, die Bank gibt es seit Hunderten von Jahren. Das hat einen Grund, warum das so ist, wie es ist. Und das kannst du nicht einfach nur mit einem Chat ersetzen gehen. Darum, ich habe dort nicht so Angst. Ich glaube, wenn du jetzt eine kognitive Arbeit machst, finde ich, solltest du dich unbedingt mit dieser Technologie beschäftigen, weil du einfach irgendwie besser wirst in dem, was du machst.
Bernhard, ich habe noch ein paar Reflexionsfragen, auch bezüglich dich, damit unsere Hörer dich auch ein bisschen besser kennenlernen. Was ist denn deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, wo du ein bisschen besser bist, vielleicht als andere?
Okay, Superpower habe ich sicher keine. Das ist wirklich, glaube nicht versuchen, Software an die Leute zu bringen. Nein, ich bin in vielen Bereichen Standard und ich glaube, was mich ein bisschen auszeichnet, ist Software. Ich habe das seit 40 Jahren mache ich Software. Und ich kann das gut. Und es ist nicht nur das Programmieren, oder? Es ist so, wenn du heute als Software-Ingenieur eine Business-Seite kannst verstehen, und ich kann ja immer beide Hüte haben, CEO, CTO und so, das ist einfach so eine Kombination aus beiden Sachen. Das ist recht wirksam. Und wir haben es auch gesehen bei Flatfox zum Beispiel, wir sind antreten gegen die grossen Immobilienportale. Die haben etwa 20 Mal mehr Entwickler gehabt wie mir. Ja, vielleicht 10 Mal, 20 Mal. Wir sind irgendwie zu vierten unterwegs und die haben 40 bis 100 Leute gehabt. Wenn du aber schaffst, um das Richtige auf die richtige Art zu machen, als Softwareentwickler, oder? Dann bist du einfach locker 10 Mal schneller. Locker. Wir haben einen Kreis um dich gerannt. Das ist unglaublich. Und ich glaube, das ist das, was ich wirklich innerhalb mitbringe. Das ist ja das, was mich richtig auszeichnet als Unternehmer. Also vor allem als Start-Upper eigentlich. Ich bin von 0 bis 100, 0 bis 1. Das ist vielleicht so ein Mini. Geländekamera. Nachher, wenn es gross wird, dann ist es wahrscheinlich dann nicht mehr so mies. Ja.
Gäbe es denn ein Talent oder eine Superpower, die du dir wünschen würdest, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest?
ich bin echt größtenteils zufrieden. Okay. Aber was mich schon beeindruckt, wenn du jemals Chef gewesen bist, oder? Das ist ja super frustrierend. Du wirst erst mal Teamleiter. Teamleiter ist der erste Schritt. Dort geht es noch so halb, weil du bist noch dein bester Mitarbeiter selber im Team und bist noch voll dabei. Aber nachher bist du Abteilungsleiter, dann musst du indirekt führen. Wirklich erzielen als CEO in einer Organisation ist verdammt schwierig. Also so, dass, und du versuchst zu steuern mit Incentives und KPIs und so, und die Leute fangen da spielen drauf und machen irgendwas, oder? Also wirklich erzielen auf dem richtigen Thema, das, was dir eigentlich vorschwebt und für das wirst du zahlt, das ist extrem schwierig. Ich glaube, ich bin dort nicht besonders gut, aber ich sehe, dass da gibt es halt, die Tech-Pros da, die sind jetzt gerade nicht mehr so beliebt, auch wenn du so einen Elon Musk anschaust, also ich meine, ich hatte, wie der in eine Organisation reingeht und zuerst alles versteht und dann umbaut, und es ist vielleicht nicht appetitlich, aber am Schluss kommt das raus, was er auf den Plan hat. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Hätte ich jetzt auch gerne die Fähigkeit. Auf die andere Seite muss ich sagen, wie gesagt, ich bin einigermaßen happy.
Gibt es eine bekannte Persönlichkeit, die du vielleicht besonders bewunderst oder mehrere und auch warum?
Ich bin nicht so ein Fan von generell. Wie ich vorher, das ist gerade eine super Überleitung, oder? Die Skills, finde ich, die siehst du bei diesen Leuten. Also, jetzt habe ich gesagt, Elon Musk, hast du einen Chance. Einfach die Amerikaner, die sind recht gut. Oder ein Peter Spuhler, auch gut. Christoph Blocher. Die Unternehmer, oder? Die finde ich schon, wenn du eine Firma kannst umbeugen, wieder profitabel hinbekommen und über 10, 20, 100 Jahre eigentlich erfolgreich machst, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Aber ich würde jetzt auch nicht so hingehen und sagen, die Person finde ich gut, weil du schaust eine Person genauer an und findest wieder irgendwie Sachen, die dir nicht gefallen.
Und deswegen ja auch die Eigenschaften einer Person, weil eine Person ist ja mal vielschichtig auch. Gibt es denn einen Satz, Motto, Credo, nach dem du lebst?
Nein, das mag ich nicht. Also so etwas, wo die Haie an die Wand hängen und jeden Morgen beim Buben. Nein, das glaube ich nicht, dass das stimmt. Es ist auch, vielleicht kannst du es umdrehen und sagen, mein Credo ist, ich habe keins. Weil es macht dich offener, oder? Ja. Und ich glaube, wenn du jetzt in dieser Phase, also Startup 0 bis 1, habe ich vorher gesagt, wenn du das machst, dann musst du recht offen sein. Manchmal bist du im Scheiß drin, machst irgendetwas, was nicht gut ist. Und du musst rauskommen. Und dann ist Offenheit das Wichtigste.
Offenheit.
Also wenn dann kommt der Kollege und sagt, hast du das schon überlegt? Und ich sage, okay, das ist gut, oder? Und ich finde, da gehören eben die Credos, das ist irgendwie so.
Bernhard, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wie würde KI dein Leben in 2 Jahren verbessern?
Also 2 Jahre, das sind wir schon. Also da passiert jetzt nicht mehr viel, glaube ich. Aber es ist eine schwierige Frage. Ich meine, ich kann es nicht sagen, für mich ist, also ich brauche KI heute schon, also nicht täglich, sondern stündlich, minütlich. Als Softwareentwickler ist es natürlich einfach viel. All die Tools, die entstehen, sind dort zuerst. Weil es sind Softwareentwickler, was machen, sie machen zuerst für sich Tools. Ich finde das sehr nützlich. Und ich sehe jetzt aber auch, dass die Geschwindigkeit der neuen Features jetzt abgenommen hat. Die Intelligenz, wir sind noch nicht bei dieser General Artificial Intelligence angekommen, wie das Sam Altman die ganze Zeit versprochen hat. Aber trotzdem ist es schon sehr nützlich, oder? Darum, in den nächsten 2 Jahren wird mehr vom Gleichen, glaube ich, passieren. Wenn du jetzt versprichst, die nächsten 20 Jahre, da kann alles passieren. Das ist schwierig zu sagen.
Bernhard Meder, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich auch auf weitere spannende zukünftige Gespräche.
Ganz prima, passt mir.